Herzlich willkommen wieder zurück. Einige sind noch dazugekommen. Auch an euch ein herzliches Willkommen. Schön, dass wir weitermachen können. Ich hatte das heute Morgen schon gesagt, dass wir einen Kern haben im Laufe des Tages und dieser Kern ist jetzt. Das ist ein bisschen ungünstig, weil das direkt nach dem Mittagessen ist, aber ich hoffe, dass Sie es trotzdem aufnehmen können und behalten. Alles, was wir bisher gemacht haben, war ja ein bisschen allgemeine Informationen, Hintergrundinformationen. Ich denke, das, was wir jetzt in der nächsten Dreiviertelstunde machen, das sollten Sie nach Möglichkeit tatsächlich verinnerlichen, mitnehmen, festhalten. Zumindest würde ich sagen, das ist das, was mir am meisten geholfen hat, mit dementen Menschen umzugehen. Das sind diese beiden Demenzgesetze. Das ist nicht von mir, sondern das ist von Hugh Boysen. Hugh Boysen ist ein niederländischer Gerontologe gewesen, der vor einigen Jahren schon verstorben ist, aber der als einer der ersten sehr, sehr intensiv über das Phänomen Demenz geforscht hat und sehr wichtige Bücher darüber geschrieben hat. Ich glaube, von ihm habe ich am meisten gelernt durch seine Bücher. Und diese beiden Demenzgesetze sind sein Konzept. Ich finde es sehr hilfreich und deswegen ist das immer bei mir im Zentrum dieser Seminare. Die zwei Grundgesetze der Demenz. Zunächst einmal noch einmal zu der Frage, wie unser intaktes Langzeitgedächtnis funktioniert. Wir denken ja, wir würden uns einfach so alles merken. Wir erleben was, wir lesen etwas, wir hören etwas und merken uns das einfach. Aber so einfach ist es eben nicht, sondern ein hochkomplexer Vorgang. Hier haben wir ein Bild von unserem funktionierenden Langzeitgedächtnis und das lässt sich darstellen wie ein Bücherregal, also ein einzelnes Bücherbrett im Regal voller Lebenstagebücher. Hier haben wir ein Bücherregal, ein Bücherbrett mit 77 Jahrbüchern. Das heißt, hier ist ein Mensch, der ist 77 Jahre alt. Und wenn wir das auf unser Leben übertragen würden, dann könnten wir jetzt sagen, was genau war eigentlich, als ich 6 Jahre alt war? Was habe ich mit 10, mit 14, mit 20, mit 25 gemacht? Wo war ich mit 35? Also ich kann sehr, sehr vieles auf Anhieb sofort sagen, was in meinem Leben alles gewesen ist. Da muss ich auch nicht drüber nachdenken. Das ist in meinem Langzeitgedächtnis enthalten und ich habe eine sehr klare zeitliche Orientierung in meinem Langzeitgedächtnis, dass ich auch genau sagen kann, wo war ich 1966? Doch, da war ich schon da, tatsächlich. Ja, aber das ist auch eine von diesen genialen Seiten unseres Gehirns, dass wir uns enorm vieles merken können. Sie sehen vielleicht hier diesen merkwürdigen ungleichen Einschnitt, nämlich da, wo die 3 steht. Das fängt bei der 3 etwa an, weil wir uns in der Regel nur Dinge bewusst merken können, die wir auch sprachlich erfassen können. Also da, wo ich etwas formulieren, beschreiben kann, da nehme ich es bewusst wahr in mein Gedächtnis. Und die Jahre vor meinem dritten Lebensjahr oder Geburtstag, da habe ich noch keine echte Sprache gehabt. Da habe ich ein paar Worte gestammelt, aber ich konnte noch keine Zusammenhänge beschreiben. Und deswegen ist da auch keine Erinnerung daran. Vielleicht ein paar Bilder, die da gewesen sind, aber mehr auch nicht. Und deswegen fängt das etwa bei 3 Jahren an und zieht sich durch und da sind alle Lebenstagebücher vorhanden. Und unser Gedächtnis funktioniert so, dass wir ein Ultra-Kurzzeitgedächtnis haben, wo Dinge nur für einige Sekunden bleiben, vielleicht auch nur Sekundenbruchteile. Wir nehmen etwas wahr und schon ist entschieden, ob wir uns es merken oder nicht. Wenn ich auf der Straße unterwegs bin und mir kommt auf meiner Fahrbahn ein Auto entgegen, das da eigentlich nicht hingehört, dann sagen alle Systeme in mir, das musst du jetzt bewusst wahrnehmen und aufpassen und vorsichtig sein und reagieren. Und mein Gehirn schafft es, dass ich vielleicht sogar tatsächlich richtig reagiere. Andere Dinge nehme ich nicht wahr. Ob da irgendwo eine Telefonzelle noch rumsteht, ob da irgendwelche Dinge am Seitenrand geschehen, die für mich nicht wichtig sind, das macht mein Gehirn automatisch, mir zu melden, ohne dass ich das merke, ob ich etwas bewusst wahrnehmen, registrieren muss oder ob das einfach vorbeigehen darf. Und wenn etwas irgendwie wichtig ist, dann geht es automatisch weiter ins Kurzzeitgedächtnis. Auch da bleibt es nicht lange. Da bleibt es so lange, bis ich vielleicht eine Entscheidung getroffen habe. 20, 30 Sekunden. Ob ich dann auch sehr deutlich wahrnehme, dass es unwichtig, unerheblich, irrelevant ist und ich gleich wieder vergessen kann. Oder aber, dass ich sage, oh, da muss ich aufpassen. Da muss ich vorsichtig sein, darauf muss ich achten. Dann nehme ich es bewusst wahr. Und dann geht es auch vorläufig in mein Langzeitgedächtnis, wird aber möglicherweise schon nach einigen Stunden oder Tagen wieder verblassen. Es ist trotzdem in meinem Langzeitgedächtnis, das heißt, mein Gehirn weiß es vielleicht sogar noch Jahre später, was da gewesen ist, aber nur dann, wenn es irgendwie angestoßen wird. Und das ist etwas ganz Merkwürdiges, dass uns manchmal Jahre später Dinge einfallen, von denen wir nicht gewusst haben, dass wir sie gewusst haben. Dass aus irgendwelchen Gründen plötzlich etwas vor Augen steht, was vielleicht eine sehr emotionale Situation war, die wir aber vergessen haben, weil sie singulär war, weil sie nicht wichtig war oder nicht wichtig geblieben ist. Und dann passiert irgendetwas und plötzlich steht das wieder vor Augen. Manchmal sind das traumatisierende Dinge, die da plötzlich wieder auftauchen, die wir lange Zeit überhaupt nicht im Sinn hatten. Unser Gedächtnis funktioniert eigentlich sehr gut, auch Dinge, die wir nicht mehr wissen. Unser Gehirn weiß sie doch. Ich tröste mich immer damit, wenn mir etwas nicht mehr einfällt. Namen fallen mir ganz oft nicht ein. Oft gehe ich abends damit schlafen und denke, das muss dir aber einfallen. Morgens ist das mein erster Gedanke, der Name ist da. Irgendwas macht mein Gehirn in der Nacht, obwohl ich schlafe, sodass ich am Morgen plötzlich genau weiß, was mir am Abend vorher nicht eingefallen ist. Ich kann auch stundenlang darüber nachdenken und es fällt mir nicht ein. Am Morgen weiß ich's. Mein Gehirn meldet irgendwo da etwas an, eine Frage und sagt, das solltest du wissen, bis morgen früh hast du Zeit. Und tatsächlich, dann ist es wieder da. Es liegt zu einem großen Teil an der Entspannung. Mein Gehirn funktioniert am besten, wenn es entspannt ist. Also nicht, wenn ich intensiv nachdenke, sondern noch viel besser, wenn ich gar nicht nachdenke. Wenn ich Pause mache. Die Pausen sind sehr, sehr wichtig. Auch in der Schule sind Pausen sehr wichtig. Unser Gehirn kann am besten arbeiten, wenn wir sehr entspannt gar nichts machen. Und am meisten geschieht das in der Nacht. In der Nacht machen wir normalerweise nicht allzu viel. Wir träumen mal ein bisschen vor uns hin, haben den einen oder anderen Albtraum, vielleicht sogar innerhalb von wenigen Sekunden. Aber in der Nacht arbeitet unser Gehirn sehr, sehr effizient. Unser Bewusstsein schläft, aber nicht das Gehirn. Sonst würden wir das Atmen vergessen und solche Dinge. Unser Gehirn arbeitet die ganze Nacht und es arbeitet am besten, wenn wir es nicht stören. Durch ständiges Nachdenken, Grübeln, Rätseln und was man alles so macht, um wieder auf einen Gedanken zu kommen. Unser Gehirn kann das viel besser alleine, ohne uns, ohne unser Bewusstsein. Und das ist schön, dass unser Gehirn so leistungsfähig ist, ohne dass wir es ständig präsent haben, aber immer sagen können, wir wissen viel mehr, als wir wissen. Für junge Leute ist es wichtig, wenn sie eine Klausur schreiben müssen, und dann da sitzen und das Gefühl haben, mir fällt überhaupt nichts mehr ein, dann müssten sie Entspannungsübungen machen und würden merken, dass ihnen doch alles wieder einfällt. Aber nicht, wenn sie nachdenken, sondern wenn sie entspannt sind. Funktioniert sehr gut. Kann man auch testen, so funktioniert unser Gehirn. Und darum sind da ganz viele Lebenstagebücher vorhanden, von denen wir eigentlich gar nicht so genau wissen. Erst wenn wir nachdenken, können wir sagen, mit 14 Jahren war ich hier, mit 21 war ich dort. Da fällt mir einiges wieder ein, weil es sehr, sehr deutlich gespeichert ist im Gedächtnis. Das liegt an der Art und Weise, wie wir lernen. Wir haben eine Aufmerksamkeit für irgendetwas. Irgendetwas erregt meine Aufmerksamkeit. Das kann eine plötzliche Situation sein, die mir auffällt. Und schon in diesem Augenblick kann ich wahrnehmen, ob ich diesem Moment eine Bedeutung zuerkenne, also ob das meine Aufmerksamkeit braucht oder nicht. Und es geht sehr schnell. Das entscheide ich nicht einmal bewusst, sondern das geschieht einfach. Wenn es eine Bedeutung hat, dann merke ich es mir, dann präge ich mir das ein und dazu habe ich verschiedene Sinne, nämlich mindestens 5, fühlen, schmecken, riechen, sehen, hören, aber auch Emotionalität, nämlich Trauer zum Beispiel oder Angst oder Humor, auch wie ich mich fühle, unterstreicht und unterstützt noch einmal meine Merkfähigkeit, sodass meine Merkfähigkeit mit ganz vielen Komponenten verbunden ist. Das ist einmal auch eine Form dieser besonderen Fähigkeit, aber diese Sinne werden auch mitgespeichert, wenn ich es gar nicht bewusst wahrnehme. Das heißt, wenn ich eine schlimme Situation erlebe und zugleich irgendetwas rieche, irgendein Geruch in der Nase habe, dann kann es sein, dass mir viel, viel später wieder dieser Geruch in die Nase steigt und ich habe plötzlich Panik. Und ich weiß nicht, woher die Panik kommt. Ich kann das mit einem Beispiel beschreiben. Ich bin ja noch eine Generation, wir sind in der Schule von unseren Lehrern ja noch regelmäßig auch verdroschen worden. Also verdroschen ist etwas übertrieben, aber wir haben schon die großen Pranken unseres Lehrers gespürt. Manchmal sehr unberechenbar. Und wir haben da auch einen Mordsrespekt davor gehabt. Und als ich schon in der Pflegeeinrichtung war, habe ich einmal einen Ausflug gemacht mit den alten Bewohnern und einigen Diakonissen, die dazu gehörten. Und wir haben ein altes Schulmuseum besucht. Und der uns da durchgeführt hat, das war ein alter Schulrat, so 1,90 groß, also auch dieses Gefälle zwischen mir und ihm war schon wie früher in der Schule, der große Lehrer und ich daneben, und der hat so richtig Schule gespielt, wie man das vor 60, 70 Jahren gemacht hat, sehr streng, hat auch die alten Leute richtig an die Kandare genommen und sehr streng wie früher mit ihnen geredet, das gefiel denen auch ganz gut. Ich habe gemerkt schon beim Betreten dieses Museums, wie ich erstarrt bin. Und ich war schon über 40, aber trotzdem sehr ratlos, was da gerade geschah mit mir, weil mir das unbekannt war, bis ich im Lauf der nächsten Stunde, da gab es einen Unterricht, tatsächlich so wie früher, und ich saß da in meiner Reihe und habe dann irgendwann gemerkt, es liegt am Bonerwachs. Ja, der Geruch von Bonerwachs, so wie es früher in der Schule war, der hat bei mir diese Erstarrung ausgelöst, weil ich vor allem vor einem Lehrer immer eine, nicht nur Respekt hatte, sondern tatsächlich Angst. Richtige Angst vor diesem Lehrer, weil der auch mal erst zuschlagen konnte und dann gefragt hat, was man eigentlich macht. Das habe ich auch erlebt. Und das hat so etwas ausgelöst und mir nochmal deutlich gemacht, dass mein Gehirn sich enorm viele Dinge merkt, von denen ich eigentlich nichts mehr weiß. Und trotzdem ist es sehr, sehr, sehr präsent vorhanden. Und deswegen sind die Sinne im Gedächtnis auch sehr zentral. Sie spielen eine große Rolle und jeder dieser Sinne kann eine alte Erinnerung wieder auslösen, die ich bewusst nicht mehr parat habe, aber sie ist irgendwo gespeichert und durch den richtigen Knopf, der da gedrückt wird, durch die Sinne, taucht da etwas wieder auf. Und wenn das traumatisierend war, also ein Erlebnis, Kriegszeiten oder Gewalterfahrungen, dann können ganz unmittelbar plötzlich wieder Dinge auftauchen, die ich eigentlich vergessen, verdrängt und überwunden geglaubt habe, aber mein Gedächtnis vergisst das nicht. Dann merken wir uns Dinge, indem wir vergleichen, einordnen, assoziieren, also mit Vorerfahrungen vergleichen. Kenne ich das? Ist es was Neues? Ist es unbekannt? Also ständig dieses Vergleichen und Ordnen, was da alles um mich herum passiert und was ich mir merken will. Wiederholen spielt eine große Rolle. Bildhafte Vorstellungen, also nicht nur etwas zu erleben und zu hören oder sehen, sondern ein Bild vor Augen zu haben. All diese Dinge bilden dieses komplexe System, durch das mein Gedächtnis sozusagen permanent gefüllt, gefüttert wird und da pausenlos Eindrücke entstehen. Und der Transport von dem Ultrakurz ins Kurzzeit, ins Langzeitgedächtnis geschieht vor allem während einer Entspannungsphase, während einer Pause. Das betone ich deswegen so sehr, weil die Frage, was erleben wir tagsüber, was erleben wir abends, bevor wir entspannen? Weil das, was wir vor dem Schlafengehen erleben, das ist am präsentesten. Und damit gehen wir dann in die Nacht. Das heißt, damit gehen wir in die Entspannung und die Frage, womit füllen wir eigentlich unsere Sinne? Unsere Bilder, unsere Fantasie ist eine ganz wichtige Frage, nämlich dass da sehr, sehr viel Unsinniges, sehr viel Schrott auch in unserem Gedächtnis sich anlagert, das eben auch da bleibt. Das heißt, da bin ich tatsächlich auch selber verantwortlich für die, in der Frage, was mute ich eigentlich meinem Gedächtnis alles noch zu? Außerdem, was so beiläufig alles geschieht, womit belaste ich mich tagsüber? Und müsste eigentlich abends erst einmal ein bisschen ordnen und aufräumen und sagen, da muss ich bestimmte Dinge loswerden, da muss ich bestimmte Dinge ganz bewusst auch ablegen. Gebet hilft da sehr, wenn ich an den Tag noch einmal durchgehe und sage, da war so viel Mist an diesem Tag und manches möchte ich gerne ganz bewusst überwinden, ablegen, hinter mir lassen, damit es mich nicht nachts noch einmal irgendwie prägt und dann durch die Entspannung in der Nacht ganz tief ins Unterbewusstsein hineingeht. Das heißt, wir haben ganz viel auch selbst Möglichkeiten zu steuern, was in meinem Hirn alles los ist, was da gespeichert werden soll und wo ich auch so eine, wir nennen es mal Psychohygiene betreiben kann, also Gedächtnishygiene, müsste man eigentlich sagen, die wichtig sein kann, weil ich nachts entspannt bin, in der Regel, weil ich Pause mache und mein Gehirn alles irgendwo einordnet, was ich tagsüber gemacht, erlebt, gesehen habe, ob das gut war oder nicht gut war, da entscheidet das Gehirn nicht unbedingt. Und dann wissen wir, dass es eine bestimmte Lernkurve gibt, die uns in der Schule vielleicht auch helfen könnte, nämlich dass wir Dinge, die wir einmal wahrnehmen, zu einem großen Teil wieder vergessen. Inhalte zum Beispiel von dem Unterricht. Ja, also Sie werden mindestens 60% von dem, was Sie heute gehört haben, per se einfach vergessen. Ist auch nicht schlimm. Das ist so. Es sei denn, Sie hören sich das Seminar in den nächsten Tagen noch einmal an, dann vergessen Sie vielleicht noch 30%. Entschuldigung. Und wenn Sie es dann noch einmal nach ein paar Tagen oder Wochen anhören und anschauen, dann vergessen Sie noch 10%. Das heißt, Sie könnten dann in ein paar Monaten eigentlich mal ein Seminar halten. Wenn Sie es ein paar Mal wiederholt haben, dann ist es einfach da und präsent und dann haben Sie zumindest diesen Teil gelernt. Deswegen sind Wiederholungen so wichtig für uns, wenn wir etwas unbedingt behalten wollen. Vokabeln, Mathe, Formeln oder was auch immer da wichtig ist. Zweimal wiederholen und Sie vergessen nur noch 10%. Jetzt kommen wir zu diesen beiden Demenzgesetzen und die bitte ich Sie als Modell zu verstehen. Sonst könnte es sein, dass Sie morgen oder übermorgen wieder mit Ihren Dementen zu tun haben und sagt, was der Hose da gesagt hat, das trifft überhaupt nicht zu. Mein Dementer hält sich einfach nicht dran an die Gesetze, sondern der funktioniert irgendwie anders. Aber als Modell hilft es uns sehr, auch wenn es Abweichungen geben sollte, nämlich noch einmal diese Vorgänge zu sehen, das Kurzzeitgedächtnis und da können wir tatsächlich jetzt sagen, weil das limbische System, der Hippocampus, nicht mehr korrekt arbeitet, gelangt vom Ultra- und vom Kurzzeitgedächtnis nichts mehr ins Langzeitgedächtnis. Das heißt, alles das, was wir jetzt gerade erleben, auch in einer beginnenden Demenz, werde ich in 3, 4, 5 Minuten nicht mehr wissen. Alles andere weiß ich noch. Was da früher mal war, ist alles parat. Aber dieser Vorgang, nämlich dass das, was ich jetzt gerade erlebe oder tue oder rede oder höre, das werde ich in 3, 4, 5 Minuten wieder vergessen haben. Das ist wie gelöscht, so wie früher bei den Computern. Sie haben vergessen, die Speichertaste zu drücken, schalten den PC aus und merken dann, oh, ich habe nicht gespeichert. Heute machen sie es ja automatisch, aber die ersten PCs, die haben das nicht gemacht. Und so können Sie sich vorstellen, dass der Übergang vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis ist tatsächlich unterbrochen. Als Modell. Es kann nun sein, dass Sie morgen mit Ihrem dementen Angehörigen oder Patienten etwas machen und übermorgen weiß er das einfach noch. Ja, kann sein. Aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es nicht mehr weiß. Und die Wahrscheinlichkeit ist auch groß, dass er schon nach 3, 4, 5 Minuten nicht mehr weiß, was gerade eben gewesen ist. Obwohl man sich mit ihm noch sehr, sehr gut unterhalten kann. Man kann über das Leben sprechen, über das, was so alles geschieht in dieser Welt. Man kann über alles sprechen, was sein persönliches Leben angeht oder die Zeiten, in denen er gelebt hat, die Zeitgeschichte, wo er alle Bundeskanzler, Bundespräsidenten vielleicht noch aufzählen kann. Das könnte sein, dass es alles noch funktioniert. Nur welchen Tag wir heute haben oder welche Jahreszeit wir haben, oder welche Menschen gerade da gewesen sind, das ist nicht mehr da. Ja, das geht verloren. Und dann, da gibt es auch Komplikationen, wenn man sich um den alten Vater oder Mutter kümmert und vielleicht sonntags zu sich holt, weil sie noch nicht so schwer dement sind, aber schon so ein bisschen im Anflug, und dann leben sie noch in der eigenen Wohnung. Man holt sie einmal, zweimal, dreimal die Woche nach Hause und bringt sie abends wieder zurück, und dann rufen da Freunde an und fragen, was hast du denn heute gemacht? Und dann sagen sie, ich war den ganzen Tag allein. Ja, und wenn das so ein Sonntag ist und die alten Menschen sagen, ich war den ganzen Tag allein, ja, kommen deine Kinder denn nicht? Nein, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja, und das macht man dann dreimal, und irgendwann rufen diese Freunde bei den Kindern an und fragen, was macht ihr eigentlich mit eurer Mutter oder eurem Vater? Wenn ihr keine Zeit habt, dann kommen wir mal und kümmern uns. Das ist ja schon so ein bisschen auch so vorwurfsvoll. Wenn ihr das nicht macht, dann müssten wir wohl uns drum kümmern. Und das löst Verwerfungen aus, nämlich die Kinder, die das dann nicht verstehen, was da passiert, dass ein alter Mensch wirklich glaubt, allein gewesen zu sein, obwohl man sich einen ganzen Tag mit ihm beschäftigt hat, und dann diese Frage kommt, warum macht er das? Ja, warum lügt unsere Mutter so? Warum stellt die uns in solch ein schlechtes Licht und behauptet, wir würden uns überhaupt nicht um sie kümmern? Sie weiß das nicht mehr, ganz einfach, sie weiß es nicht, was sie den ganzen Tag gemacht hat. Und das ist das Tragische, dass es nicht nur zur Auseinandersetzung zwischen den Dementen und den direkten begleitenden Angehörigen führt, sondern dann auch zwischen den Angehörigen und den anderen Angehörigen, die weiter weg sind, oder die Freunde, die dann mal irgendwie sich melden, und da viele Irritationen entstehen können. Oder die Kinder, die 500 Kilometer entfernt leben, durch Telefongespräche dann irgendwelche Dinge erfahren und dann bei den Kindern anrufen, die tatsächlich vor Ort sind und sich den ganzen Tag kümmern. Und die Entfernten dann sagen, was macht ihr da? Das darf man nicht, das müsst ihr anders machen. Und dann kommen die Ratschläge und dann gibt es den Streit zwischen den Gesunden. Das ist ein riesengroßes Problem, dass man das System nicht mehr durchschauen kann, wenn man die Krankheit nicht versteht, wenn man das System nicht versteht, wenn ich nicht davon ausgehen kann, ja, sie werden alles vergessen, was wir heute mit ihnen gemacht haben, und ich muss mich darauf einstellen. Und wenn dann irgendjemand kommt und sagt, warum macht ihr nichts mit euren Eltern, dann würde ich sagen, ich verstehe das schon, was da vorgeht, aber ich kann das korrigieren, ich kann das erklären, ich kann das nachvollziehen, ich muss mich nicht in diesen Konflikt hineinbegeben oder hineinziehen lassen. Ja, das irritiert deswegen, weil alle Lebenstagebücher, alle anderen älteren Erinnerungen noch da sind. Da können die auch aufzählen, was da alles war. Nur die letzten Erinnerungen, die sind nicht mehr vorhanden. Die sind wie gelöscht, als hätte es nie gegeben. Das ist dieses erste Demenzgesetz. Und da würde ich Sie einfach bitten, das halten Sie fest. Ja, wenn Sie das im Sinn haben, wenn ein dementer Mensch sich irgendwie sonderbar verhält und Dinge behauptet, die so nicht sein können, dann wissen Sie, da greift dieses erste Gesetz ganz massiv, und da sollten Sie nicht in diese Falle tappen. Und das heißt dann als direkte Folge, dass jemand in einer unbekannten Umgebung desorientiert ist. Unbekannte Umgebung heißt nicht, dass er in einer fremden Stadt sein muss, sondern dass zum Beispiel in dem eigenen Ort, an dem er lebt, das kann auch ein kleiner Ort sein, einfach neue Häuser gebaut worden sind, umgebaut worden sind, neue Straßenzüge entstanden sind, Umleitungen gelegt sind. Das heißt, kennt sich aus, so wie es immer war, aber so wie es im Augenblick ist, versteht er nicht. Ein altes Ehepaar, älteres Ehepaar, muss ich sagen, wo sie schon deutlich in einer Demenz war. Ihr Mann war viele Jahre berufstätig in der Stadt, und Sie war es gewohnt, so einmal in der Woche mit dem Bus in die Stadt zu fahren, dann ihre Häuser abzuklappern, da wo sie was zu erledigen hatte, in irgendwelchen Kaufhäusern, war Apotheken und was nicht alles da war. Das war für sie vollkommen normal. Das hat sie auch noch gemacht, als sie schon dement war. Das war kein Problem. Die Buslinie war dieselbe, die Stadt war dieselbe, alles unverändert. Sie kannte sich aus. Fuhr in die Stadt, hat erledigt, was zu erledigen war und fuhr mit dem Bus auch wieder nach Hause. Dann kam ihr Mann in den Ruhestand und dann war die Idee, das machen wir doch zusammen. Sind zusammen mit dem Bus hineingefahren in die Stadt. Und einer von den beiden kam jetzt auf die Idee, du gehst in diesen Laden, wo du immer hineingehst, und ich gehe in den Laden. Haben sie nichts dabei gedacht. Sie ging in ihren Laden, er ging in einen anderen Laden. Sie kommt aus dem Laden raus, geht zur Bushaltestelle, fährt nach Hause. Warum? Weil sie nicht mehr weiß, dass sie mit ihrem Mann zusammengekommen ist und auch nicht mehr weiß, dass er im Laden nebendran war. Fährt einfach nach Hause. Er kommt aus dem Laden und denkt, jetzt müsste sie gleich auch rauskommen und wartet, sie kommt nicht. Er geht hinein, sie ist da nicht. Er fängt an zu suchen. Die Straße rauf und runter, sie ist nirgends zu finden. Irgendwann denkt er, jetzt fahre ich nach Hause und hoffe mal, dass sich da irgendwas tut. Er kommt nach Hause, sie sitzt fröhlich am Kaffeetisch und sagt, ach, bist du auch schon da? Ja, und da verstehen wir das. Das hat sie nicht gewusst, dass sie mit ihm zusammen in die Stadt gefahren war. Und er hat nicht gewusst, dass sie das nicht mehr wissen kann. Und solche Dinge, dass dann plötzlich auch eine völlig bekannte Situation plötzlich unbekannt wird, weil sie verändert ist. Jetzt mit Ehemann. Das weiß sie aber nicht mehr. Und das kann sehr, sehr spannungsreich werden, wenn man sich dann gegenseitig Vorwürfe macht. Warum machst du so etwas? Du musst dich mehr anstrengen. Du darfst das nie, nie, nie wieder machen. Und die Frau weiß gar nicht, wovon er spricht. Das sind diese verrückten Geschichten am Anfang einer Demenz. Desorientierung in unbekannter Umgebung, Desorientierung hinsichtlich neuer Personen. Zum Beispiel, wenn die Kinder oder Enkelkinder einen Partner vorstellen und sagen, das ist mein Freund, mein Verlobter oder Freundin und stellen sich vor und beim nächsten Mal kommen sie wieder und er sagt, wer ist das? Was wollen die von mir? Und nicht mehr weiß, wer das ist. Immer die gleichen Fragen stellen, das ist der Klassiker. Ja, immer dieselben Dinge wiederholen, dieselben Geschichten erzählen, den Faden mitten im Satz verlieren, den Satz anfangen und nicht mehr wissen, wo es eigentlich weitergeht, keine Fragen über jüngste Ereignisse beantworten können. Also, was gab es heute zum Essen? Gab es überhaupt was zum Essen? Wer ist da gewesen? Solche Dinge, die sind einfach gelöscht. Und sie, das ist mir immer wichtig zu sagen, sie können nichts dafür. Also auch wenn wir sagen, jetzt denk doch noch mal drüber nach. Das funktioniert nicht. Vielleicht fällt es Ihnen in 2 Stunden noch wieder ein, ganz plötzlich. Ja, es gab heute dieses oder jenes. Aber dann, weil die Netzwerke langsam den Faden wieder gefunden haben, irgendeinen Zugang gefunden haben zu einer Information, die irgendwo gestreut, gespeichert ist. Aber nicht, indem sie versuchen, drauf zu kommen, was gab es denn heute zum Mittagessen. Gegenstände nicht wiederfinden können. Das Portemonnaie ist nicht da, wo es hingehört. Das Portemonnaie liegt im Kühlschrank und die Butter ist im Kleiderschrank. Und die, die da sind, die haben es gestohlen. Das ist auch ein Klassiker. Ja, die Nachbarn haben mein Kaffeegeschirr geklaut. Gucken Sie mal das Schließblech an, wie verkratzt das ist. Das sind meine Nachbarn. Die gehen da immer rein, wenn ich unterwegs bin und holen mir die Sachen raus. Ja, das passt irgendwie logisch auch. Auch da bin ich mal drauf reingefallen bei einer alten Dame in meiner zweiten Gemeinde. Die hat mir das erzählt, dass sie jetzt schon zum zweiten Mal umgezogen sei, weil die Nachbarn in der früheren Wohnung, in so einem Mehrparteienhaus, auch dauernd in der Wohnung waren. Kaffeegeschirr und Decken und Bettwäsche und tolle Sachen geklaut haben. Bücher, die verschwanden. Sie hat das vergessen, dass sie das beim letzten Umzug alles weggegeben hat. Sie hat aber nicht vergessen, dass sie das einmal besessen hat. Das gute Kaffeegeschirr, das stand immer in diesem Schrank. Jetzt ist es nicht mehr da. Da ist eine Lücke entstanden. Sie weiß nicht mehr, dass sie es vor längerer Zeit schon verschenkt hat, weil sie es eigentlich nicht mehr braucht. Jetzt weiß sie es nicht mehr und kann nur sagen, das hatte ich mal, das gehörte in meinen Schrank, jetzt ist es weg. Also, entweder haben sie Kinder, die Enkelkinder, oder wenn die gar nicht da sind, dann haben sie Nachbarn geklaut. Ganz einfach. Das ist eine ganz stringente Logik, gegen die man eigentlich auch nicht viel sagen kann, es sei denn, man versteht den Vorgang. Dann kann man es nachvollziehen und kann auch darauf eingehen. Mit ein bisschen schauspielerischem Talent kann man damit umgehen und sagen, das tut mir aber leid, dass es weg ist. Aber so schlimm ist es ja auch gar nicht. Sie brauchen es ja auch gar nicht mehr. Also irgendwie einen Weg zu finden, damit zurechtzukommen, ohne zu konfrontieren, ohne zu sagen, Sie lügen oder es stimmt doch gar nicht oder vielleicht haben Sie da irgendwas gemacht, was Sie nicht mehr wissen, das darf man ja gar nicht sagen. Das ist ja schon sehr riskant. Aber ganz vieles, wenn das Portemonnaie im Kühlschrank liegt und die Enkelkinder sind da, dann ist die Logik ganz eindeutig. Die haben es geklaut, die waren es. Und dann die Enkelkinder zu beschuldigen, als Diebe hinzustellen, das ist für Enkelkinder unerträglich. Und ich verstehe das gut, wenn die dann sagen, da gehe ich nie wieder hin. Ja? Auch Enkelkinder müssen das dann verstehen. Also man muss das System verstehen und immer wieder erklären, was passiert da eigentlich und Verständnis dafür haben. Verständnis dafür haben. Nicht anklagen. Nicht kritisieren, nicht zurückböllern, sondern Verständnis haben dafür, was da passiert und dann auch kreativ werden, wie gehe ich jetzt damit um, dass ich auch sagen kann, na, lass uns doch mal gucken, ich meine, ich hätte es irgendwo gesehen und ich gucke auch noch mal und dann wäre mein Weg erstmal zum Kühlschrank, um zu sehen, was liegt da alles noch drin. Da ist, könnte auch das Portemonnaie drin sein. Ja, Verabredungen vergessen natürlich, dass man keine Termine mehr machen kann mit einem Menschen, der auch anfangs Demenz schon zeigt. Und ein sehr, sehr rascher Stimmungswechsel, positiv und negativ. Auch das Positive kann ja sein, dass jemand nicht mehr weiß, wie angespannt die Situation gerade eben war. Also das ist kann ein ständiger Wechsel sein. Mal sehr positiv, mal negativ. Und ich kann das beeinflussen. Ich kann die Stimmung beeinflussen durch das, was ich tue, wie ich mit dem dementen Menschen spreche, wie ich ihm begegne, wie ich mit ihm rede, wie ich ihm Brücken baue. Ganz viele Dinge, wie ich alte Geschichten aufgreife, mit ihnen über Dinge spreche, von denen ich weiß, dass das für sie etwas Besonderes war, dass ihnen das Herz aufgeht. Da kippt die Stimmung auch sofort wieder zum Positiven. Ja, oder irgendetwas ihnen in die Hand geben, was für sie eine Bedeutung hat. Eine alte Dame bei uns im Heim, da haben wir jeden Tag eine ausgestopfte Katze auf den Schoß gesetzt. Das hat die nie gemerkt, dass sie ausgestopft war. Hat sich immer gefreut an ihrer Katze, die da immer zu ihr kommt. Ja, die springt mir immer auf den Schoß. Ach, wie schön. Ja, da muss man nicht mal lügen oder etwas, sondern einfach nur diesen Effekt nutzen, um für einen Menschen unter Umständen für Stunden für eine richtig gute Stimmung sorgen. Ich kann auch sagen, das ist doch Unsinn, was du machst oder was du willst. Oder wenn ich sage, die Katze ist doch ausgestopft. Ja, da wäre alles verloren. Hilft mir nicht, ist auch nicht notwendig, aber ich könnte den umgekehrten Effekt nutzen. Es hat dann auch viele indirekte Folgen, nämlich natürlich nachvollziehbar, eine starke Verunsicherung. Auch ein dementer Mensch in der Anfangsphase merkt, dass irgendetwas nicht stimmt. Irgendwie kriegt er die Dinge nicht auf die Reihe und zieht sich langsam unter Umständen zurück, vermeidet Kontakte, fühlt sich unwohl, fühlt sich dumm. Das ist eines der klassischen Formulierungen. Ich werde immer dümmer. Sie fühlen sich peinlich berührt über das eigene Nichtwissen und ziehen sich zurück. Und Verlust der Initiative bedeutet auch, ich werde weniger aktiv und das heißt auch, ich bewege mich weniger, ich erlebe weniger und meine Gehirnzellen werden noch weniger aktiviert, als sie ohnehin schon sind. Das heißt, hier kommt es zu einer Beschleunigung oder vielleicht muss man sagen, zu einer Verhinderung einer Verlangsamung. Ja, ich könnte verhindern, dass dieser Verfall zu schnell vorangeht, indem ich Aktivität auslöse. Und das gelingt nicht gut, wenn sich jemand zurückzieht. Wenn dann jemand noch schwer hört und ohnehin Probleme hat, Kontakt zu halten, dann wird es noch stärker. Aufbau einer Fassade, manchmal sagt man es auch, der lügt oder sie lügt, Das macht sie mit Absicht. Nein, sie kann nicht anders. Sie kämpfen um ihre Würde. Sie kämpfen um eine Bedeutung, um ihren Wert. Und das fühlt sich schlimm an, wenn mir alles verloren geht und ich ständig überlegen muss, verhalte ich mich jetzt schon peinlich? Lächeln die anderen schon über mich? Was muss ich tun, damit ich irgendwie noch einigermaßen dazugehöre? Also versuche ich, eine Fassade aufzubauen, irgendein Verhalten, das dann wahrscheinlich genauso komisch aussieht wie vieles andere. Aber ich kann nicht anders. Ich muss irgendeine Fassade bilden, um mich selbst noch einigermaßen ertragen zu können. Abhängiges und vereinnahmendes Verhalten. Ich habe das bei einem alten Ehepaar erlebt in einer Gemeinde. Da stand sie immer neben ihrem Mann und klammerte sich an ihn und sagte immer wieder permanent, alle paar Minuten, du lässt mich doch nicht allein, du lässt mich doch nicht allein. Da konnte man die Panik in den Blick sehen. Und das hat ihm ist ihm so auf den Nerven gegangen, dass er dann zu mir, ich stand daneben, neben den beiden, und dann sagt er zu mir und verdrehte dabei die Augen und sagt, so geht das den ganzen Tag. Er hätte genauso sagen können, doch, ich lasse dich jetzt allein. Das hätte denselben Effekt gehabt. Also dieses Nicht-Verstehen, woher dieses Klammern kommt, diese Ängstlichkeit kommt und darauf nicht einzugehen, sondern sich abzuwenden und zu einem anderen etwas zu sagen, in einer abwertenden Haltung, mit einem abwertenden Ton. Und das kommt dem gleich, als wenn er gesagt hätte, mir langt's, ich will mit dir nicht mehr zusammen leben oder diesen Tag zusammen weitergehen. Das ist ein derartiger Schlag ins Zentrum für diese Frau. Das kommt man auch sehen, was da bei ihr geschah, nämlich eine unglaubliche Panik. Hamstern spielt eine gewisse Rolle. Die anderen Dinge hatte ich schon genannt, Aggressivität, Depressivität, Misstrauen. Also wenn ich mit einem dementen Menschen zusammenlebe und dann mit einem anderen Menschen zusammenstehe und ich flüstere mit ihm, der Demente kriegt das nicht mit. Er kriegt nur mit, dass ich mit einem anderen Menschen flüstere, vielleicht mit einem Nachbarn oder einer Nachbarin. Und es so weit gehen kann, dass da Fantasien von Ehebruch, von Fremdgehen auftauchen. Ja, dass der Demente den Eindruck hat, dass da eine andere Beziehung ist mit dem Nachbarn oder der Nachbarin, weil die da zusammenstehen, weil die so miteinander tuscheln. Und solche Dinge sollten möglichst vermieden werden. Körperliche Unruhe, das ergibt sich aus diesem Nichtwissen, was muss ich eigentlich tun? Ich muss irgendwas tun, ich weiß aber nicht was. Übermäßiges Essen und Trinken oder Rauchen oder andere Dinge kommen dazu. Ganz viele Dinge, die nach wenigen Minuten schon nicht mehr bewusst sind. Jetzt kommt das zweite Gesetz. Das zweite Gesetz sagt nun ähnlich wie beim ersten, nämlich das ist schon defekt, neues Lernen geht nicht mehr, aber jetzt fangen die alten Tagebücher an zu kippen. Das heißt, jetzt geht auch langsam nach und nach verloren, was im Langzeitgedächtnis noch alles gespeichert war. Und das kann man hier etwa nachvollziehen, nämlich hier die Jahre 77, wo der Betreffende jetzt etwa wäre, bis 60, diese Jahrbücher sind gefallen, die sind nicht mehr vorhanden. Und das heißt, wenn dieser gute Mann oder Frau mit 60 noch berufstätig war, im Finanzamt, also ein sehr wichtiger, korrekter Beruf normalerweise, gehen wir davon zumindest aus, der glaubt nun wirklich, dass er in sein Amt muss, in sein Büro muss. Und wenn ich einem gewissenhaften Menschen, der sehr verantwortungsbewusst in seinem Beruf war, wenn ich dem jetzt sage, und du gehst heute nicht ins Finanzamt, und er sagt, ich muss aber, das ist doch meine Arbeit, und ich sage, dann schließe ich die Tür ab, ich sperre dich ein. Da braucht man nicht viel Fantasie, um zu verstehen, was da passiert, nämlich Aggression. Ja, wenn ich am Sonntagmorgen einen Gottesdienst habe, meine Frau sagt mir um 21:45, ich schließe jetzt die Tür ab, du kommst hier nicht raus. Und hier sitzen die Leute und warten auf mich. Da werde ich aggressiv, glaube ich. Habe ich noch nie erlebt, aber schon die Vorstellung wird mich sehr unruhig machen. Ich muss irgendwo hin und man lässt mich nicht. Ich muss meine Aufgaben tun, meine Pflicht tun und irgendjemand hindert mich. Und dann geht es weiter, nämlich diese Jahrbücher fallen etwa in dieser Ordnung, in dieser Reihenfolge, das Jüngste zuerst und die alten Dinge sind noch relativ lang erhalten. Es könnte daran liegen, weil wir über alte Erinnerungen vielleicht noch oft nachgedacht haben, auch emotional immer wieder davon berührt worden sind. Und das heißt, das ist viel intensiver vernetzt im Gehirn, viel einfacher zugänglich als die Dinge, die vielleicht in den letzten 15 Jahren passiert sind. Und so bleiben alte Dinge erhalten. Und dann kann es tatsächlich sein, in der Folge nicht nur Lernen funktioniert nicht mehr, sondern auch das, was früher war, geht verloren. Und für beides gilt, belehren, erziehen oder therapieren oder korrigieren funktioniert alles nicht mehr. Sondern der Demente hat recht. Was immer in ihm vorgeht, er hat recht. Wenn er wütend ist, hat er recht. Wenn er aggressiv wird, hat er recht. Wenn er ungeduldig ist, hat er recht. Nicht, weil das richtig wäre, sondern weil irgendetwas in ihm eine emotionale Lage auslöst. Und diese emotionale ist ja da. Er ist ja zornig oder wütend oder aggressiv. Das ist ja da. Und dafür ihm recht zu geben, das ist nicht gut, aber es ist da. Und dann zu sehen, wie kann ich ihm heraushelfen aus dieser Stimmung, wie kann ich erkennen, woran es eigentlich liegt, woher kommt das, was macht ihn so aggressiv oder ungehalten und wie kann ich darauf eingehen, zum Beispiel indem ich einfach zur Kenntnis nehme, was da ist. Und wenn ich einem aggressiven Menschen sage, das darfst du nicht, beherrsch dich, reiß dich zusammen, dann macht ihn das wahrscheinlich noch aggressiver. Wenn ich aber einem aggressiven Menschen sage, oh, da ist aber irgendwas schiefgegangen, dass du dich so ärgerst. Wer hat dich so geärgert? Dann habe ich schon mal eine Gesprächsebene. Und möglicherweise wird er seinen Zorn relativ schnell vergessen. Also nur indem ich sage, was ich sehe, ohne ihn zu verurteilen. Einfach nur beschreiben, was nehme ich da wahr? Ich nehme wahr, da ist jemand sehr ungehalten, sehr aggressiv. Das kann ich sagen. Das tut mir aber leid, dass du dich so ärgern musst. Das ist was anderes, als wenn ich sage, lass das jetzt, hör auf. Das lasse ich mir nicht bieten. Vom Inhalt her ist es dasselbe. Ich sehe, du bist sehr ärgerlich oder ungeduldig oder verletzt oder gekränkt oder was auch immer. Das kann ich formulieren. Und darin gebe ich ihm Recht. Das heißt nun, das gegenwärtige Leben besteht nur noch aus Kurzzeitgedächtnis, also das, was er in diesem Augenblick erlebt und wahrnimmt, eine Stimmung wahrnimmt und verbindet sich mit alten Erinnerungen, die auch sehr alt sein können. Und das beides vermischt sich irgendwie und wird verwirrend, dass plötzlich Geschichten auftauchen, die mit der Gegenwart gar nichts zu tun haben, aber emotional mit der Gegenwart zu tun haben. Aber die Geschichte dahinter ist sehr alt. Und daraus folgen jetzt wieder einige Dinge, nämlich Desorientierung nun auch in bekannter Umgebung. Jetzt wird auch die Umgebung, die eigentlich bekannt war, unbekannt. Zum Beispiel, wenn ich vor 15 Jahren nach meiner Ruhestandsversetzung umgezogen bin. Jetzt lande ich aber wieder in der Zeit, wo ich eigentlich noch in meiner alten Wohnung am alten Wohnort war und mich jetzt verwundert umschaue und denke, ich bin doch hier nicht zu Hause. Aber ich will gerne nach Hause. Jemand, der in der Altenpflege nun lebt, seit einigen Tagen, Wochen, Monaten und immer nach Hause will, weil er ein ganz klares Bild hat, wie sein Zuhause aussieht. Die Haustür, der Eingang, die Straße, die Nachbarn, alles ist parat. Nur warum er jetzt hier sein muss und wie er dahin gelangt ist, das könnte vollkommen gelöscht sein. Und damit umzugehen, zu verstehen, auch wenn jetzt bekannte Personen dazukommen und jemand in einer ganz alten Zeit versunken ist und plötzlich nicht mehr weiß, ist das eigentlich meine Frau oder mein Mann? Und im Laufe der Zeit auch nochmal darüber nachdenken muss, war ich überhaupt verheiratet? Oder wenn man ihn fragt nach seiner Ehe, da kann es sein, dass jemand sagt, ich glaube, ich war gar nicht verheiratet. Und je weiter jemand zurückgeht, desto schwieriger wird es. Es gibt eigentlich, würde ich sagen, wunderschöne Aufnahmen, Videoaufnahmen, Lehrfilmen, die dokumentiert worden sind. Aber es ist nicht wunderschön, es ist eigentlich ganz tragisch. Nämlich eine alte Frau, die in ihrem Bad steht, vor dem Spiegel, mit einem Kameramann für diese Dokumentation. Neben ihr steht ihre Tochter, Die Tochter ist so um die 25 Jahre jünger als sie. Und dann will die Tochter irgendwas von ihrer Mutter und sagt ihr das auch. Und dann sagt diese alte Mutter, wer sind Sie denn? Und sagt, ich bin doch deine Tochter. Sie sind doch nicht meine Tochter, Sie könnten meine Mutter sein. Sie sind doch viel zu alt. Die Tochter ist tatsächlich schon relativ alt, um die 50 vielleicht, Mitte 50. Die Mutter ist über 80. Aber sie weiß nicht, dass sie über 80 ist. Sie glaubt, sie sei irgendwie um die 20, 30 und kommt dann zu dieser logischen Schlussfolgerung, diese Frau da neben mir, die kann unmöglich meine Tochter sein. Das muss, wenn überhaupt, meine Mutter sein. Zumindest ist es eine alte Frau aus meiner Perspektive. Und solche Dinge geschehen relativ häufig. Ich hatte eine alte Diakonisse, die hat sich bei mir nach einem Gottesdienst, ich war damals 40 ungefähr, ja, vielleicht Mitte 40, die hat sich mit ihren über 90 Jahren bei mir immer mit einem Kuss verabschiedet. Und immer gesagt, auf Wiedersehen, Papi. Musste ich erst mal lernen, das irgendwie auszuhalten, das zuzulassen und zu verstehen, was bei ihr passiert. Nämlich ihr Vater war ebenfalls Prediger. Und sie war das in der Kindheit gewohnt, dass sie im Gottesdienst war bei ihrem Vater und dass sie sich so von ihrem Vater verabschiedet hat. Und sie glaubte, ich sei ihr Vater. Das war ihr nicht ganz geheuer, aber das war ihre Überzeugung. Und dieses Ritual, sich so zu verabschieden, das war plötzlich da. Weil sie keinen Blick für sich selber hatte. Das ist diese Desorientierung, auch Kinder, die dann kommen, werden nicht mehr erkannt, Ehepartner werden nicht mehr erkannt, Enkelkinder werden nicht mehr erkannt, irgendwann auch möglicherweise die Nachbarn nicht, sondern nur Menschen, die schon seit langem, langem zu ihrem Leben gehört hat. Allerdings kann man das auch nutzen, nämlich wieder mit einem Beispiel, eine alte Dame, die hat immer von Königsberg gesprochen. Königsberg war ihr Thema, immer wieder. Und in der Pflege wussten sie nicht genau, wie sie damit weiterkommen sollten. Und dann hatte ich irgendwann mal ein paar Fotos ausgedruckt von Königsberg, wie es früher war. Und habe ihr dann diese Fotos mitgebracht, habe gesagt, ich habe hier ein paar Fotos von Königsberg. Ich habe nichts gesagt über die Geschichte von Königsberg, dass es das so nicht mehr gibt, wie es auf diesen Bildern war, sondern schauen Sie mal, ich habe Ihnen Bilder mitgebracht von Königsberg. Die ist so aufgeblüht und hat erzählt ohne Ende von der Stadt, was wo war, welches Gebäude, welche Kirche man sehen konnte, wo ihre Schule war, wo ihre Freundin wohnte, wo ihr Schulweg war, was sie alles erlebt hat in ihrer Kindheit mit Königsberg. Das ganze Drama um Königsberg war nicht mehr da, aber die Kindheit war komplett wieder vorhanden mit allen auch schönen Geschichten, die sie erzählen konnte, nur weil sie ein paar Bilder sah. Und das zu nutzen, alte Geschichten, alte Bilder einzusetzen, um alte Erinnerungen zu aktivieren, weil durch die alten Erinnerungen häufig auch ganz starke Emotionen wieder wach werden und Emotionen lösen wieder neue Erinnerungen aus. Also Erinnerungen, die schon da sind, aber nur auf dem emotionalen Weg erreichbar sind. Nicht übers Nachdenken, sondern indem da etwas plötzlich aufploppt an Emotionalem und plötzlich kommen Erinnerungen wieder, weil Emotionen immer bedeutet, dass es sehr, sehr komplex gespeichert im Gedächtnis. Auch Desorientierung hinsichtlich der eigenen Person, dass manche in einer fortschreitenden Demenz immer wieder ihre Hände anschauen und nicht genau wissen, ist es eigentlich meine Hand oder ist es eine fremde Hand, wem gehört das? Auch die Umgebung, die Möbel, das Zimmer, auch nicht mehr wissen, was ist eine Toilette und was ist ein Sessel? Was macht man wo? Wohin müsste ich gehen, wenn ich ein dringendes Bedürfnis habe? Das kann alles verloren gehen. Das, was nicht verloren geht, ist das Protokulturelle, da wo man sagt, das Herz wird nicht dement, also Freude oder Trauer, sehr starke Emotionen, die immer noch möglich sind, die ich auch möglicherweise wecken kann durch das, was ich mit einem Dementen dann mache. Und natürlich gehört dazu, dass auch die instrumentalen Fähigkeiten verloren gehen. Ein dementer Mensch braucht kein modernes Gerät, keine Kaffeemaschine, kein modernes Radio oder irgendein Musikabspielgerät, kein iPhone oder so etwas, sondern nach Möglichkeit ganz alte Geräte, die sie von früher her kannten, mit denen sie umgehen konnten. Immer mit einem Restrisiko. Das haben wir auch erlebt, dass eine ganz einfache Kaffeemaschine auf den Elektroherd gestellt hat und nicht die Kaffeemaschine eingeschaltet hat, sondern den Elektroherd. Und wenn Kunststoff schmilzt, dann ist die Feuerwehr nicht weit. Das kann ich bestätigen. Und zwar mit Vollausstattung, mit Atemgerät kommen die dann. Nur wegen einer Maschine, einem Gerät, das falsch bedient worden ist. Solche Dinge zu kennen, also alte Geräte, Filtertüten, Kaffee, Heißwassergerät, das muss nicht gefährlich sein. Das muss beobachtet werden, aber auch demente Menschen können immer noch mit dem Wasserkocher umgehen. Und wenn nicht, dann muss man halt die Sicherung rausdrehen. Auch das hilft. Und die biografischen Daten gehen verloren. Und im Laufe der Zeit geht immer mehr verloren, bis man nur noch einen Salat von Bildern und Begriffen im Kopf hat und sich nicht mehr im eigenen Leben auskennt. Auch diese Worte nicht mehr greifen kann. Auch Sätze nicht mehr verstehen kann, die mehr als ein Subjekt und Prädikat enthalten. Also keine Nebensätze und Schachtelsätze, sondern da ist das ganze Leben nur noch Kindheit, wie es früher einmal war. Der alte Mann, der sich als Jüngling sieht, die alte Frau, die sich bei ihrer Konfirmation oder Kommunion sieht, der strahlende junge Mann, der inzwischen auch älter geworden ist und das nicht weiß. Und das macht das herausfordernd, jeweils so damit umzugehen, darauf einzugehen, dass man nicht verletzt und konfrontiert, sondern dass es dem Entsprechenden gut geht. Denn er weiß nicht, was da alles passiert. Mein Schlusssatz für diese Einheit: Dem demenziell erkrankten Menschen Kompetenz, Würde, Qualität und Wertschätzung entgegenbringen. Damit haben wir ihn gewonnen. Nichts ist so wichtig wie Würde. Menschenwürde steht sogar in der Verfassung. Ja, und wir kennen das von uns selber, wie viel Wert wir darauf legen, dass wir wertgeachtet werden, dass wir wahrgenommen sind, angenommen sind und dass wir nicht meinen, wir müssen über Gefühle diskutieren. Darüber lässt sich nicht diskutieren. Die kann man nur anschauen und damit umgehen.